Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja, wir geben einen kleinen Leitfaden zu den fünf Varianten der betrieblichen Altersvorsorge. Da gibt es ja verschiedene Durchführungswege, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktzusage und so weiter und so fort. Die schauen wir uns heute alle an, gehen kurz auf die verschiedenen Eigenheiten ein, damit man mal so einen Überblick bekommt, was bietet mir mein Arbeitgeber da eigentlich so grundsätzlich erstmal an? Es wird heute nicht darum gehen, ist eine betriebliche Altersvorsorge grundsätzlich immer der richtige Weg, ja, nein, sondern es geht heute wirklich darum, dass wir mal so einen Überblick kriegen, was gibt es denn neben dem klassischen Weg, der am weitesten verbreitet ist für die meisten, das ist so, ich schließe einen Versicherungsvertrag ab und dann läuft das Ganze los, den werden wir uns auch anschauen, aber es gibt ja noch so ein paar andere Varianten, dass man einfach mal so einen Überblick hat, um einschätzen zu können, wenn der Arbeitgeber was anbietet, was bietet der mir da eigentlich an? Werden aber auch drüber sprechen nochmal, wie viel kann man eigentlich in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlen, welche Grenzen gibt es da und auch das Thema Insolvenzschutz, was passiert eigentlich, wenn meinem Arbeitgeber was passiert? Das ist schon eine interessante Frage, wenn ich über meinen Arbeitgeber quasi Entgelt umwandle. Was passiert eigentlich, wenn mein Arbeitgeber nicht mehr da ist? Wäre ziemlich blöd, dass wenn ein Unternehmen mal vom Markt verschwindet, dass dann meine Altersvorsorge mit verschwindet. Genau, also spannendes Potpourri aus verschiedenen, du grinst, genau, Birgit ist heute wieder mit da.
Hallo.
Du musstest schmunzeln bei betrieblicher Altersvorsorge und spannend.
Ja, spannend auf jeden Fall, aber vor allen Dingen ein Dickicht von Dschungel und genau, da muss man sich erstmal durchgraben. Und genau.
Ja, du hast auch wieder einen Artikel dazu geschrieben, den verlinkt man mit den Shownotes, gerne mit draufschauen. Aber bevor wir jetzt eine lange Vorrede machen, würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit der Frage, erstmal grundsätzlich, wie funktioniert denn eigentlich eine betriebliche Altersvorsorge, Birgit?
Die betriebliche Altersvorsorge ist ja vor allen Dingen für Arbeitnehmer interessant oder möglich. Das heißt, es gibt einmal eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und dann gibt es die Möglichkeit der Entgeltumwandlung und oft wird auch so ein Mix aus beiden angeboten. Arbeitgeberfinanziert heißt, der Arbeitgeber zahlt in irgendeine dieser Formen ein und später kann dann der Arbeitnehmer davon profitieren, wenn er sich das dann als Rente oder als Einmalzahlung auszahlen lässt. Entgeltumwandlung heißt, dass der Arbeitnehmer von seinem Bruttogehalt direkt quasi in die betriebliche Altersvorsorge einzahlt. Dadurch kann er sich Steuern sparen und Sozialversicherungsbeiträge und hinten raus bekommt er dann ja auch eine Rentenleistung ausgezahlt als Einmalzahlung oder als Rentenleistung. Gleichzeitig ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei einer Entgeltumwandlung auch was einzuzahlen, nämlich das, was er sich selber als Sozialversicherungsbeiträge sparen kann. Und genau dadurch sollen Arbeitnehmer jetzt Steuern sparen und die Idee ist ja, dass dann in der Rente ist das Einkommen, soll es tendenziell geringer sein und die Steuern, die dann eben auf die Auszahlung gezahlt werden müssen, sind dann geringer als das, was man gespart hat sozusagen. Da soll dann ein Vorteil, ist in der Theorie, dadurch soll dann eben auch ein Vorteil entstehen, insgesamt auf die gesamte Laufzeit gesehen. Ob das immer der Fall ist, werden wir heute nicht klären, ist erstmal nur die Funktionsweise.
Spannend ist ja bei betrieblichen Altersvorsorge, dass es dann häufig auch noch um Sozialbeiträge geht und nicht nur um Steuern, wie bei der Rürup-Rente jetzt zum Beispiel. Und dort ist es dann so, dass ich habe ja so ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich jetzt Sozialabgaben spare im Erwerbsleben, habe ich ja eigentlich einen Arbeitgeber, der sich daran beteiligt und ich immer nur die Hälfte der Sozialabgaben übernehmen muss. Wie ist denn das in der Auszahlung geregelt?
In der Auszahlungsphase, da muss ich dann die kompletten Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Ich habe einen gewissen Freibetrag, aber danach ist dann der volle Betrag und bei der Pflegeversicherung, da muss ich auch den vollen Betrag zahlen.
Ja.
Anders als jetzt in der gesetzlichen Rentenversicherung, wo ich die Hälfte anteilig zahle.
Der Freibetrag pro Monat ist dort bei der Krankenversicherung 176,75 Euro 2024. Der steigt in der Regel jedes Jahr ein bisschen.
Genau.
Wenn ich eine Einmalzahlung habe, muss ich diesen Freibetrag mal 12 Monate, mal 10 Jahre nehmen. Dann habe ich meine Einmalsumme, die dann quasi krankenversicherungsbeitragsfrei vereinnahmt werden darf. Warum wurde das Ganze eingeführt? Ganz einfach aus der Problematik, die wir gerade geschildert haben. Es war jetzt lange Zeit so oder ist immer noch so, dass ich eben in der Auszahlungsphase keinen Arbeitgeber mehr habe, der die Hälfte meiner Sozialabgaben übernimmt. Und das ist ja schon ein Riesennachteil, wenn ich die alleine zahlen muss auf die Auszahlung, aber vorneweg eben ja, nur die Hälfte spare, weil mein Arbeitgeber die andere Hälfte spart. Da gibt es übrigens jetzt auch die Regelung seit ein paar Jahren, dass der Arbeitgeber verpflichtend mindestens 15% zuzahlen muss, weil wenn er selber Sozialabgaben spart. Ja. Also wichtig auch nochmal zu verstehen, das gebe ich jedem mit, dass diese 15%, die der Arbeitgeber zuzahlt in der Regel, dass das nicht so ist, dass ihr den liebsten Arbeitgeber der Welt habt deswegen. Kann sein, aber das ist jetzt noch alleine kein Indikator, weil der Arbeitgeber verpflichtet ist, sobald er selbst Sozialabgaben spart, diese 15% Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge zu zahlen. Ist auch per se erstmal kein Riesenvorteil für euch, weil ihr verzichtet ja auch im Sinne auf die Zuzahlung des Arbeitgebers in die Rentenversicherung. Also sollte man auch bedenken immer, wenn ich soziale Abgaben spare, kann das im Zweifel bedeuten, dass Leistungen sinken. Beispielsweise denkbar wäre geringere Rentenansprüche in der gesetzlichen Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund, weil ich eben auch weniger Prämien bezahle. Ja. Aber auch sonst, wenn mein Bruttoeinkommen sinkt, könnte das Folgen fürs Arbeitslosengeld oder Sonstiges haben. Das sollte ich alles berücksichtigen. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ausrechne, dass die betriebliche Altersvorsorge sich ganz knapp für mich rechnen könnte, ohne dass ich solche Nachteile berücksichtigt habe, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die betriebliche Altersvorsorge nicht mehr rechnet, wenn ich jetzt zum Beispiel auch berücksichtige, dass ich dadurch weniger Rentenansprüche etc. habe gegenüber der Deutschen Rentenversicherung Bund und vielleicht auch andere Sozialleistungen niedriger ausfallen. So. Sieht man schon so ein bisschen, dass die betriebliche Altersvorsorge so ein kleines Biest ist, mit Haken und Ösen, die man doch nicht vergessen darf. Ja. Sieht immer ziemlich beeindruckend aus, finde ich, wenn wir jetzt zum Beispiel für unsere Mandanten einen Vergleich machen, betriebliche Altersvorsorge versus eigene Vorsorge aus dem Nettogehalt. Mhm. Wenn man dann immer sieht, wie hoch die Ablaufleistungen der betrieblichen Altersvorsorge erstmal aussehen. Wenn man dann aber weiß, dass da ungefähr die Hälfte weggeht an Steuern und Sozialabgaben, ja, dann kippt das Bild häufig. Und wenn man dann noch weiß, dass man dadurch weniger Rentenansprüche etc. hat, ja, dann ist es doch nicht mehr so eindeutig, dass die betriebliche Altersvorsorge immer eine gute Wahl sein muss, gerade wenn da relativ hohe Kostenbelastungen in Verträgen drin sein sollten.
Ja.
So, nachdem wir jetzt den groben, ja, Überblick haben über die Durchführung der betrieblichen Altersvorsorge, wie denn die finanziellen Rahmenbedingungen sind, kommen wir zu den verschiedenen Wegen der betrieblichen Altersversorgung, die verschiedenen Durchführungsvarianten. Gibt es 5 Stück an der Zahl. Welche sind das?
Das ist einmal die Direktversicherung, dann haben wir die Pensionskasse, den Pensionsfonds, die Direktzusage, die man auch als Pensionszusage kennt, und die Unterstützungskasse.
Ja, kannst du uns dort einen kleinen Einblick geben in die einzelnen Durchführungswege?
Ja, kann man sich natürlich erstmal wenig drunter vorstellen, beziehungsweise klingt alles ähnlich. Also die Direktversicherung ist ja so die beliebte Variante. Das heißt, der Arbeitgeber schließt einen Versicherungsvertrag im Namen des Arbeitnehmers ab und da wird dann eben eingezahlt. Entweder die Entgeltumwandlung oder dann das Arbeitgeberfinanzierte oder eben ein Mix aus beiden. Und genau, die Verträge können dann unterschiedlich gestaltet werden, je nachdem, wer der Anbieter ist, wie viel eingezahlt wird, was dann rauskommen soll. Und man kann sich dann eben, wie gesagt, ab Renteneintritt das Ganze als Einmalzahlung auszahlen lassen oder als Renten oder auch als Mix von beiden. Also man kann sich auch 30% auszahlen lassen und den Rest als Rente laufen lassen. Das kann man sich dann alles noch, ja, kann man sich dann später entscheiden.
Ja, beliebt. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, das ist der Nachteil, wenn man 2 Mikrofone hat. Das ist schön, wenn man nur mit einem Mikrofon arbeitet, dann kann man sich nicht gegenseitig unterbrechen. Da reicht man das Ganze rum, wenn man fertig ist.
Genau. Das Gute an so einer Direktversicherung ist einfach, dass so ein geringer Verwaltungsaufwand auch da ist, weil man ja alles quasi an diese Versicherung abgibt.
Ja.
Und dann hat natürlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben beide nicht großen Aufwand. Arbeitnehmer bekommt dann ab und zu mal seine Wertmitteilung, sieht, was wie der Stand ist und ansonsten wartet er dann bis zum Schluss.
Ja. Übrigens, ich sehe das Ganze ja immer auch so ein bisschen aus Arbeitgebersicht. Am Ende haftest du als Arbeitgeber trotzdem für den ganzen Quark. Also Quark, soll jetzt nicht despektierlich klingen, gibt durchaus Verträge, die können sich rechnen. Ja. Gerade wenn der Arbeitgeber da was dazu schießt. Idealerweise mehr als diese 15%. Aber wenn die Versicherung die Hufe hoch macht und nicht die erbrachten Leistungen bringen könnte, am Ende haftet der Arbeitgeber dafür, dass er dem Arbeitnehmer was zugesagt hat. So, und da das in der Regel keine Beitragszusage ist, sondern eine Leistungsgarantie in irgendeiner Form, oder man zumindest mal die eingezahlten Beiträge dort versprochen hat, ja, dann haftet man auch dafür, dass die am Ende mindestens da sind. Ja. Und das ist vielleicht ganz nett zu wissen. Und das ist auch, ich empfehle jedem, wenn er ein Unternehmen hat, eine Versorgungsordnung einzurichten, wo er vorgibt, welche Anbieter dort in Frage kommen, mit wem man da zusammenarbeitet. Schon zum einen, um die Arbeitnehmer dort zu schützen, dass die nicht von irgendwelchen Vermittlern überteuerte Verträge verkauft bekommen. Und zum anderen, weil ich ja schon, wenn ich dafür hafte, vielleicht gucken will, dass das ein Versicherer ist, der aus heutiger Sicht vielleicht einen ganz guten Eindruck macht. Also denkt darüber nach, euch mit dem Thema zu beschäftigen, bevor der erste Mitarbeiter anklopft und sagt, ich will eine Entgeltumwandlung machen, weil der Mitarbeiter hat ein Recht darauf, eine Entgeltumwandlung zu machen. Ja. So. Also Versorgungsordnung, drüber nachdenken und idealerweise einrichten. So. Oder die Mitarbeiter davon wegberaten, dass eine betriebliche Altersvorsorge keinen Sinn macht.
Ja, das ist ja auch Aufwand, muss man ja erstmal ordentlich vorrechnen, warum es keinen Sinn macht.
Ja. Wenn es denn keinen Sinn macht.
So. Genau.
Gut, kommen wir von der Direktversicherung zur Pensionskasse. Wie sieht es da aus?
Genau, bei der Pensionskasse, das sind ja rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtungen, die ja auch ganz normal reguliert werden, auch nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz reguliert werden. Und genau, da kann dann auch wieder Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen, ganz normal, steuer- und sozialversicherungsfrei. Und ja, Pensionskassen können das Geld dann nehmen, legen es dann in der Regel eher risikoarm an, weil sie hohe Garantien haben. Und dann, genau, wird das alles auch als Rente wieder ausgezahlt. Also eigentlich ähnlich wie bei der Direktversicherung, nur dass hier Pensionskasse nochmal eine andere Einrichtung ist. Genau.
Genau, also sie ist rechtlich selbstständig, also eigenständig vom Unternehmen an sich. Was man so generell sagen kann, dass die Direktversicherung, die wir vorher besprochen haben, häufig dann höhere Kosten hat als die anderen Durchführungswege, weil die Direktversicherung häufig auch von kleineren Unternehmen dann regelmäßig genutzt wird und da nicht so die riesen Rahmenverträge dahinter stehen. Und häufig ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen wie BMW oder, keine Ahnung, Volkswagen, wenn die so rechtlich eigenständige Einrichtungen installieren, dass sie da schon eine andere Kostenquote drin haben, als jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmer mit 5 Mitarbeitern eine Direktversicherung bei der Allianz oder sowas abschließe und das über einen normalen Vermittler läuft. Ja. Häufig ist dann auch noch eine Erwerbsminderungsrente oder sowas mit dran gekoppelt, sodass dann verschiedene Leistungen häufig dann auch mit drin sind. Aber generell hast du ja gesagt, kann man festhalten, Pensionskasse so von den Anlagerichtlinien her innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge eher eine konservativere Form der Anlage. Ne?
Genau.
Wie sieht das beim Pensionsfonds aus?
Pensionsfonds ist ähnlich geregelt wie die Pensionskasse, also von der rechtlichen Gestaltung her. Bei den Pensionsfonds, die legen dann meistens, sind dann noch ein bisschen flexibler in der Geldanlage. Das heißt, die können auch risikoreicher dann anlegen und dann auch Chancen auf höhere Erträge zum Beispiel bieten. Ja.
Wobei wir das immer so mit Gänsefüßchen machen müssen innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge. Es geht wirklich chancenreicher innerhalb des Systems betriebliche Altersvorsorge, genau. Weil sobald irgendwo steht, ich garantiere für irgendwas, kannst du als Arbeitnehmer garantiert davon ausgehen, dass die Anlage jetzt keine Harakiri-Anlage ist, weil ja am Ende sichergestellt werden sollen, dass alle ihre Leistungen kriegen, auch wenn der Aktienmarkt um 50% einbricht oder sowas. Das bedeutet, die Aktienquoten sind durch die Bank weg, jetzt nicht gigantisch hoch. So. Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob ich 10% oder 30% Aktienquote beispielsweise habe. Aber ich dürfte jetzt nicht davon ausgehen, dass sie plötzlich 100% in Aktien investieren. Dann gibt es noch die Direktzusage, das ist so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Sonderwege, das sind ja alles einzelne Wege, aber es ist vielleicht doch was ein bisschen anders funktioniert als die anderen Wege.
Genau, da ist es also gibt es jetzt keine extra Versicherung dazwischen geschalten, sondern es ist eine direkte Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber sagt eben dem Arbeitnehmer zu, dass er dann eine bestimmte Rente bekommt oder eine Kapitalauszahlung. Und da wird dann eben, ja, die Zahlungen, die dann da reingehen sollen, die werden in Rückstellungen gebildet. Also die tauchen dann auch in der Bilanz des Arbeitgebers auf. Und genau, der Arbeitgeber verpflichtet sich dann quasi direkt auch dann, das zu zahlen.
Ja.
Ist dann natürlich immer auch ein bisschen an die Wirtschaftsfähigkeit des Arbeitgebers gebunden. Wenn der dann irgendwann nicht mehr da ist, gibt es hoffentlich noch eine Rückdeckungsversicherung, auf jeden Fall Pensionssicherungsverein. Das Geld ist dann nicht komplett weg, aber es kann dann eben sein, dass es dann reduzierte Auszahlungen gibt.
Genau. Also du musst dann quasi als Arbeitgeber, wenn du für einen normalen Arbeitnehmer, musst du, glaube ich, immer im Pensionssicherungsverein Beiträge abtreten. Also du bezahlst dann quasi Beiträge dafür, dass der im Insolvenzfall die Leistungen übernimmt. Das ist jetzt bei Gesellschaftern, Geschäftsführern, ist das so ein bisschen anders geregelt. Da musst du dann so eine Rückdeckungsversicherung machen, wenn du da irgendwie dann Insolvenzschutz herstellen möchtest oder wenn du dann für den, ich sag mal, Ernstfall vorsorgen möchtest. Insgesamt ist es für das Unternehmen aus meiner Sicht immer so eine kleine Herausforderung. Das haben vielleicht viele auch unterschätzt früher, wo noch die Zinsen relativ hoch waren. Jetzt sind die Zinsen ja wieder gestiegen, aber wir hatten ja zwischendurch so eine längere Phase jetzt, wo es Negativzinsen oder zumindest sehr, sehr niedrige Zinsen gab. Und das ist den Unternehmen teilweise so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich muss ja als Unternehmen bei so einer Direktzusage Rückstellung in der Bilanz bilden für die Zusagen, die ich treffe. Also ich muss heute schon sagen, wenn ich dort 100.000 Euro reserviert habe, dass die 100.000 Euro ausreichen, um zum Beispiel in 30 Jahren 200.000 Euro auszuzahlen. Und wenn ich das auch mit 0% verzinse, dann kann ich schlecht erklären, wie aus 100.000 200.000 Euro werden sollen. Das heißt, in diesem Extremfall müsste ich 100.000 Euro zusätzlich zurückstellen, um diese 200.000 Euro leisten zu können, die ich für die Zukunft versprochen habe. Wenn ich natürlich ein Zinsniveau von 5-6% pro Jahr habe, dann kann ich das locker erreichen, indem ich weniger Geld zurücklege. Und jetzt war in der Niedrigzinsphase, war es einfach so, dass die Unternehmen immer mehr zurückstellen mussten, um die Zusagen für die Zukunft sicherstellen zu können. Und das müssen die aus den laufenden Erträgen machen. So. Das bedeutet, die haben plötzlich Kapitalmarktrisiken mit dem normalen Geschäftsbetrieb gekoppelt. So, und das hat vielen Mittelständlern, glaube ich, sehr, sehr wehgetan oder tut es heute noch. Also da immer so ein bisschen mit Augenmaß gucken, ob das so die richtige Lösung ist. Ja, klassischerweise denken zum Beispiel so in Holding GmbHs oder sowas darüber nach, wenn ich quasi jetzt, stelle ich mir mal vor, die Finanzküche ist eine GmbH und ich habe eine Holding GmbH drüber, dann würde ich zum Beispiel darüber nachdenken, ob ich so eine Direktzusage in dieser Holding GmbH, die dann die Eigentümerin von der Finanzküche ist, dort die Direktzusage reinpacke, weil diese Holding würde ja sowieso nur Kapitalverwaltungsaufgaben übernehmen und dann habe ich das keine operativen Risiken mit dieser Direktversicherung irgendwie mit Kapitalmarktrisiken geknüpft. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig als Unternehmer, wenn man das so diese Kapitalmarktrisiken mit den operativen Risiken vermischt. Aber das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, kann ja auch der richtige Weg für jeden selber dann sein, für das Unternehmen. Ja, aber sollte man eben genau gucken, auf was man sich da einlässt und ob man das immer, gerade wenn man nicht aus dem Finanzbereich kommt, so richtig überblickt. So ein kleines Fragezeichen ist ja schon eine Herausforderung für uns, so diese fünf verschiedenen Wege dann im Detail zu verstehen und dann wirklich zu sagen, okay, das kann jetzt sinnvoll sein und das nicht. Alleine schon, dass dieser Freibetrag in der Auszahlung, jetzt wenn man eine betriebliche Altersvorsorge bewerten soll für einen Mandanten, für eine Mandantin, dass dieser Freibetrag für die Auszahlung, dass der nur für die Krankenversicherung, aber nicht für die Pflegeversicherung gilt. Also, das für ein Witz. Also kann ich sagen, gilt einfach für alles.
Nee, Pflege braucht Geld.
Ja. Da sind ja, glaube ich, dieses Jahr mehr Pflegebedürftige aufgetaucht, als jeder vorhergesehen hat. Ganz plötzlich kamen da irgendwie zigtausende zusätzliche Pflegebedürftige her, hatte keiner auf dem Schirm, genauso wie bei meinem Sohn, ist ein relativ geburtenstarker Jahrgang, plötzlich ganz viele Kinder da waren und keiner wusste, wo die herkommen und die jetzt in der Schule knappe Kapazitäten haben. Ja. Gut, kommen wir zur Unterstützungskasse.
Genau, das ist dann jetzt schon die fünfte Variante der betrieblichen Altersvorsorge. Da kann das Unternehmen zum Beispiel ja eine eigene Unterstützungskasse selber gründen. Das ist dann ein rechtlich also rechtlich getrennt von Unternehmen, meistens in Form eines Vereins, einer Stiftung oder einer GmbH. Da wird dann auch wieder das Geld eingezahlt und dann wird es dort verwaltet und am Ende als Rente oder Kapitalleistung ausgezahlt. Das heißt, genau, wenn hier irgendwas mit dem Arbeitgeber passiert, ist erstmal auch nicht weiter tragisch, weil die Unterstützungskasse rechtlich getrennt vom Arbeitgeber ist und die Unterstützungskassen auch immer noch Rückdeckungsversicherungen abschließen. Das heißt, wenn irgendwas mit der Unterstützungskasse passiert ist, sind da auch meistens die Einzahlungen abgesichert.
Ja. Kannst du zum Schluss nochmal ganz kurz drauf eingehen, nochmal für mich, was bedeutet Entgeltumwandlung so konkret? Also wir haben jetzt die verschiedenen Durchführungswege. Gibt es bei der Entgeltumwandlung außer diesem Freibetrag, den wir schon erwähnt hatten, noch irgendwas zu beachten? Gibt es Höchstgrenzen, die ich maximal einzahlen darf?
Also Höchstgrenzen gibt es im Prinzip nicht. Es macht halt nur keinen Sinn, über die Steuerfreibeträge hinaus einzuzahlen. Grundsätzlich die Entgeltumwandlung, darauf hat jeder Arbeitnehmer ein Recht. Also kann einfach zum Arbeitgeber hingehen, sagen, ich möchte hier per Entgeltumwandlung bitte irgendeine Vertragsvariante haben. Der Arbeitgeber entscheidet dann aber, welche Variante das sein wird.
Außer er hat keine Regelung getroffen, dann kann der Arbeitnehmer frei entscheiden, zu welchem Versicherer er geht.
Genau.
Deswegen, alle Arbeitgeber, denkt über Versorgungsordnungen nach. Ansonsten reichen die irgendwelche Verträge ein und ihr wisst nicht, was da eigentlich passiert.
Genau, und grundsätzlich, wenn ich jetzt das per Entgeltumwandlung mache, dann ist natürlich direkt aus dem Bruttogehalt, hatten wir am Anfang schon gesagt. Das heißt, mein Bruttogehalt sinkt dadurch. Entsprechend zahle ich dann zum Beispiel weniger in die Rentenversicherung ein. Aber das alles Kapital, was ich da reingezahlt habe, darauf habe ich auch einen Anspruch von Beginn an sozusagen. Da kommt dann die Unverfallbarkeit mit ins Spiel. Das heißt, ab wann gehört das Kapital auch wirklich mir? Und bei der Entgeltumwandlung ist das Kapital eben von Anfang an meins. Das heißt, ich habe immer einen Anspruch, das Eingezahlte auch wieder rauszubekommen.
Ja.
Das ist bei anderen, wenn es zum Beispiel nur eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Vorsorge ist, ist das nicht unbedingt der Fall. Da ist es seit 2018 zum Beispiel so, dass ich mindestens 3 Jahre im Unternehmen beschäftigt gewesen sein muss und das 21. Lebensjahr vollendet haben muss. Erst dann ist alles, was eingezahlt wurde, steht mir dann noch zu.
Ja. Und von da nochmal zurück, die Höchstgrenze für die sozialversicherungsbefreiten Einzahlungen war?
Genau, das bemisst sich immer an der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist für die Sozialbeiträge sind das 4% dieser Beitragsbemessungsgrenze. Das sind aktuell 302 € pro Monat.
Ja.
Und für die Steuern gilt bei 8% der Beitragsbemessungsgrenze, kann ich steuerfrei einzahlen, da sind wir bei 604 € pro Monat.
Und darüber hinaus macht es dann relativ wenig Sinn, noch mehr
einzuzahlen. Genau, das ist dann nicht mehr steuerfrei, sondern da kommen dann alle, muss dann aus dem Netto sozusagen.
Spannend ist dann auch, was passiert, wenn ich beim Arbeitgeber dann mal ausscheide mit meiner betrieblichen Altersvorsorge, dann kann ich die entweder ruhig stellen, also wenn ich jetzt so eine Direktversicherung beispielsweise habe, dann kann ich die klassischerweise einfach beitragsfrei stellen, dann würde die dann bis zur Verrentung dann halt rumliegen und dann irgendwann zur Auszahlung kommen. Das Kapital könnte ich auch übertragen in eine andere Direktversicherung bei dem neuen Arbeitgeber, wenn ich so einen Durchführungsweg da wählen will. Genau. Oder ich könnte ihn privat fortführen. Private Fortführung muss mir dann aber klar sein, dass ich dann für die weiteren Beiträge, die ich in der Zukunft einzahle, nicht mehr die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge genieße.
Genau, dann hat man quasi einen ganz normalen Rentenversicherungsvertrag.
Ja. Die bisher eingezahlten Beiträge bleiben davon aber unberührt, die bleiben weiter gefördert. Das muss dann der Versicherer auseinanderklamüsern bei der Auszahlung. Viel Spaß dabei. Das wird dann immer komplizierter, was tatsächlich in der Praxis so ein Showstopper ist für, also wir haben ja häufig, das ist ganz viel Provisionsgeschäft dann auch, betriebliche Altersvorsorge. Und wenn ich jetzt eine klassische Direktversicherung abschließe, dann habe ich auch dort Abschlusskosten drin. Die gehen dann in den ersten 5 oder in den ersten 10 Jahren ab. Und jetzt haben wir häufig die Situation, dass ich als Arbeitnehmer häufig heutzutage keine 20 Jahre mehr bei einem Arbeitgeber bin, sondern halt kürzer. Und wenn ich dann bei jedem neuen Arbeitgeber immer wieder neue Direktversicherung auf Provisionsbasis abschließe, dann bin ich immer genau in den Jahren dabei, wo die Abschlusskosten laufen. Und das ist so in der Praxis so ein bisschen eine Herausforderung, die wir sehen. dass die Verträge ja gar nicht bis zum Ende des Ruhestands mit Beiträgen gefüttert werden und immer wieder höhere Abschlusskosten dann fällig werden bei jedem Arbeitgeber und man immer dann gerade in den Verträgen dabei ist, wenn die eigentlich unrentabel sind.
Ja.
Deswegen sollte man gerade in der betrieblichen Altersvorsorge auch darauf achten, dass die Einstiegskosten möglichst niedrig sind. Mhm. Oh, weil es ja sein kann, dass ich dort nicht ewig Beiträge zahle in dem Weg, den ich jetzt gerade gewählt habe. Genau. Wann lohnt sich eine betriebliche Altersvorsorge? Immer, wenn der Arbeitgeber das für mich bezahlt. Genau. Aus jetzt Arbeitnehmersicht.
Ja. Genau.
Ja, hast du ein kurzes Resümee? Was ist dir hängen geblieben bei der Beschäftigung mit dem Thema?
Genau. Also auf jeden Fall erstmal einen klareren Überblick über die ganzen Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, wie die sich dann tatsächlich auch unterscheiden, wo die Vor- und Nachteile sind. Und dann muss man halt im nächsten Schritt schauen, macht es überhaupt Sinn, sowas abzuschließen? Wenn ja, welche der Varianten ist am sinnvollsten? Ist ja auch immer eine individuelle Sache, je nachdem, wie viele Steuervorteile ich auch persönlich dann habe. Das muss man dann ganz individuell erst gucken, ob sich sowas wirklich lohnt. Aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten und die sind auch teilweise ganz okay. Und genau.
Ja, das ist auch immer dann spannend für uns im Beratungsalltag, das immer so schwarz auf weiß vergleichen zu können. Was gehen da an? Was habe ich an Steuervorteilen? Was zahlt der Arbeitgeber zu? Das ist ja immer jedes Mal anders, auch die Förderquoten seitens des Arbeitgebers. Wie viel kann ich an Auszahlung erwarten und das Ganze dann mit Alternativen zu vergleichen? Das macht ja auch einen Teil unserer Arbeit aus im Alltag. Und da sieht man einfach auch häufig, der Teufel liegt dann im Detail, weil ich halt so viel dort beachten muss. Das bedeutet, ich kann nicht nur einfach vergleichen betriebliche Altersvorsorge und zum Beispiel eine Depotanlage aus dem Netto, wenn ich da am Ende vergleiche, was kommt da hinten raus, sondern ich muss dann noch einen Schritt weiter gehen und gucken, was passiert denn mit meinen Ansprüchen der Deutschen Rentenversicherung, Bund etc., das noch mit gegenrechnen und dann habe ich am Ende irgendwann ein Gesamtbild. Und dann muss ich noch abwägen, habe ich vor, länger bei dem Arbeitgeber zu bleiben, ja oder nein, um dann ein vollständiges Gesamtbild zu bekommen. Also es ist schon nicht ganz simpel. Ein bisschen mehr Einfachheit würde ich mir da manchmal wünschen, aber dann hätten wir gar nicht so viel zu tun.
Vor allen Dingen darf ich dann, wenn ich in den Ruhestand gehe, darf ich dann auch nicht vergessen, wo überall mein Geld liegt. Also bei mir liegt halt ein Teil noch irgendwo in der VBL. Das muss ich dann halt geltend machen, wenn es soweit ist.
Ja.
Weiß nicht, ob das alles dann immer so automatisch ausgezahlt wird.
Vor allem, wenn man dann 5-mal umgezogen ist zwischendurch. Genau. Was ich immer frech finde, also oder was ich dann für den Endverbraucher immer schwierig finde, ist wirklich so diese, was wir sehen, diese auf den ersten Blick hohen Auszahlungsleistungen in der betrieblichen Altersvorsorge, weil logischerweise alles aus dem Produkt kommt.
Ja.
Was halt dort nicht klar rauskommt, ist immer, dass häufig die Hälfte davon einfach ans Finanzamt und dann an Sozialabgaben weggeht.
Ja.
Das Verständnis dafür irgendwie mit sich, ist klar, dann schließen es weniger Leute ab, aber es macht doch Sinn, wenn man es abschließt, dass man es auch verstanden hat, was am Ende netto rauskommt. Und das würde ich mir wirklich mehr noch wünschen, dass am Ende noch viel, viel deutlicher gemacht wird. Und das wäre eigentlich die Aufgabe dann auch der Vermittler, aber ich weiß, dann würden die auch weniger abschließen. Also das Interesse an Aufklärung bis zum Schluss ist dann nicht immer an allen Seiten ganz hoch. Aber ich muss doch verstehen, wenn ich da 160.000 Euro rausbekomme, dass davon vielleicht am Ende nur 90.000 Euro oder sowas übrig bleiben. Weil dann kann ich eine fundierte Entscheidung treffen. Und das ist mir immer wichtig, dass das rüberkommt und man am Ende wirklich weiß, was schließe ich da ab, was kann da rauskommen und rechnet sich das am Ende. Weil am Ende entscheidet es darüber, ob ich den Ruhestand so verbringen kann, wie ich das möchte, wie ich es vielleicht auch in meinem Erwerbsleben mir eigentlich erdient habe für den Ruhestand oder ob eben nur andere an dem profitieren, was ich da mache. Und das sollte eben, glaube ich, nicht der Fall sein. Am Ende gewinnen im Idealfall alle Seiten. Alles klar. Ja, schreibt uns gerne, wie ihr das Thema betriebliche Altersvorsorge seht, was ihr für Fragen zu dem Thema habt. Wir können uns durchaus vorstellen, da noch weiter in die Tiefe zu gehen in der Zukunft. Auch vielleicht mal wirklich so ein paar Beispielverträge zu vergleichen mit einer Direktauszahlung aus dem Depot oder mit einer Direktanlage im Depot aus verstorbenem Einkommen. Also gerne, schreibt uns gerne, was euch dort interessiert, was euch beschäftigt. Und dann können wir in Zukunft, wenn wir Kapazitäten haben, das muss ich mal dazu sagen, wir sind ziemlich stark eingespannt teilweise, versuchen wir aber dort ein bisschen Freiräume auch zu schaffen, dass wir da flexibler auch auf Themenwünsche eingehen können. Genau, lasst uns einfach wissen, was euch dort interessiert und dann versuchen wir darauf einzugehen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis dahin.
Ciao.